Willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute nehmen wir dich mit auf eine faszinierende Reise, bei der ein schwedischer Arzt und Professor es geschafft hat, ein Buch über Statistiken zu einem Weltbestseller zu machen. Selbst Bill Gates bezeichnet es als eines der wichtigsten Bücher, die er je gelesen hat. Wir haben dieses Buch ebenfalls verschlungen und betrachten die Welt nun mit einem völlig neuen Blickwinkel. In dieser Episode fördern wir dich heraus, deine Weltanschauung auf die Probe zu stellen. Tauche mit uns ein in die spannende Welt der Zahlen und Fakten und entdecke faszinierende Trends, die uns in Zukunft alle beeinflussen werden. Wir glauben fest daran, dass wir die Zukunft im Hier und Jetzt gestalten können, so wie sie uns allen gefällt. Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam loslegen und die Zukunft formen.
Hallo, hallo ihr Lieben, wir hoffen, euch geht's großartig und bevor wir reinstarten in unsere neue 2x3 macht 4 Folge, nachdem auch momentan sehr viel los ist, liebe Lisa, was beschäftigt dich gerade?
Ja, hallo liebe Vicky, mich hat diese Woche vor allem der Design Sprint beschäftigt. Und zwar ist das eine Methode von Jake Knapp für Facilitation. Und da habe ich einen zweitägigen Workshop gemacht und das war total cool mit 180 anderen Teilnehmern. Es ist rund gegangen auf Miro, es war eine Konfetti-Show, eine bunte und habe sehr viele coole Sachen gelernt über Facilitation, über das neue Update vom Design Sprint und freue mich schon sehr, wenn ich das in der Praxis bald umsetzen kann.
Sehr cool.
Und wie schaut es bei dir aus? Was beschäftigt dich gerade in deinem Leben?
Ja, tatsächlich gerade sehr das Buch, das wir gemeinsam gelesen haben in den letzten 2 Wochen, weil ich das auch gleich in meinem Umkreis ein bisschen ausprobiert und getestet habe. Also ich habe es wirklich in meinen Alltag reinfließen lassen. Und ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich gewisse Dinge klarer sehe. Und habe so das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen auf Aufklärungsmission bin. Nein, es beschäftigt mich wirklich tatsächlich das Buch, weil ich halt wirklich mit vielen Menschen in meinem Umkreis darüber gesprochen habe.
Mir geht's ähnlich. Das Buch hat mich auch sehr beschäftigt und ich bin ein voller Fan vom Autor. Und Trommelwirbel, sollen wir verraten, wer es ist und wie das Buch heißt?
Unbedingt.
Ja, das ist das Buch Factfulness von Hans Rosling und seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Und dieses Buch ist wirklich der Wahnsinn. Also es ist schon 2017 rausgekommen, es ist schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz hat es eine extreme Relevanz und man kann sich so viel mitnehmen. Und es ist wirklich ein Buch voller Statistiken, aber Hans Rosling schafft es, dass man es fast in einem Atemzug durchlesen kann, weil er hat einfach so eine, ja, er ist einfach ein sehr sympathischer Kerl, muss man sagen, und sehr, ja, bildet sich nichts ein auf das, was er alles in seinem Leben gemacht hat und bringt so viele anschauliche Anekdoten mit in diesem Buch und ja, ich habe so viel gelernt und er startet ja auch gleich rein mit 10 Fragen, glaube ich, sind es insgesamt,
oder? Ich glaube, 13 Fragen.
13 Fragen, genau, danke. Mhm. Wo es um die Welt geht und wie wir die Welt eigentlich falsch wahrnehmen oder vielleicht viel zu negativ sehen, als die Realität eigentlich wirklich ist. Und wir haben uns gedacht, wir starten gleich mit 2 Fragen in diese Folge und testen euer Weltwissen. Und die erste Frage lautet: Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? Antwort A, 9 Jahre, B, 6 Jahre oder C, 3 Jahre. Was glaubt ihr?
Wir werden noch nicht gleich auflösen.
Wir werden noch nicht gleich auflösen, genau. Und noch eine 2. Frage, um eure Hirnzellen gleich zu aktivieren. Wie viele der 1-jährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? Sind es 20% der 1-jährigen Kinder, 50% oder tatsächlich 80%.
Sehr cool. Ja, und ich darf jetzt die Auflösung bekannt geben, oder wie?
Sicher.
Nein, bevor ich das jetzt mache, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hans. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man Rosling oder Rosling, keine Ahnung, wie man ausspricht. Irgendwie Schwedisch sollte man ihn auf alle Fälle aussprechen, weil er war nämlich ein schwedischer Arzt und Professor für internationale Gesundheit. Und er hat früher als Arzt praktiziert und ist dann so ein bisschen auf seine Mission gegangen, die Welt aufzuklären über Zahlen. Und er hat dann wirklich weltweit viele Vorträge gehalten, ganz, ganz viele TED-Talks. Also er war bei einem World Economic Forum, er war bei Klimaschutzkonferenzen, viel mit der UN gearbeitet. Also wirklich ein sehr, sehr renommierter Wissenschaftler. Er ist halt nur leider Anfang 2007 verstorben.
2017,
genau, entschuldige. Und seine Schwiegertochter und sein Sohn, glaube ich, sind das. Die haben dann das Buch fertiggestellt. Also ohnehin war die Arbeit natürlich sehr, sehr stark mit den beiden, die im Hintergrund immer ganz, ganz viele Charts und Statistiken aufbereitet haben. Und er war immer so ein bisschen the face, der dann wirklich die Talks gehalten hat und so ein bisschen die Arbeit von dem Gapminder-Institut, das sie gegründet haben, auch vermarktet haben. Genau. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Buch ist aktueller denn je. Und ja, Lisa, ich glaube, auflösen musst du das jetzt selber, deine Fragen.
Sollen wir das Cliffhanger machen und den Leuten das mitgeben? Nein, ihr könnt euch vielleicht schon denken, aber es sind tatsächlich die positivsten Antworten. Sprich, die Frauen haben die Schule 9 Jahre besucht und es sind 80% der Kinder geimpft. Ich habe das erste definitiv falsch beantwortet. Ich war zu pessimistisch, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe mit 6 Jahre geantwortet. Und so ging es die ganze Zeit durch bei diesem Buch. Also die ganzen Weltanschauungen oder was wir vielleicht abgespeichert haben bei uns im Kopf. Die Welt ist besser, als wir glauben. Und er sagt immer so schön im Buch, es ist nicht perfekt, es ist sicher, es passieren noch immer ganz, ganz viele furchtbare Dinge, aber es wird besser und es ist besser, als wir glauben. Und ich empfehle euch wirklich, seine TED-Talks auch anzuschauen, weil er ist so ein Energiebündel auf der Bühne und das ist wirklich seine volle Passion, uns allen beizubringen, dass die Welt besser ist, als wir denken und vor allem daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und nicht uns Statistiken anschauen, die entweder alt sind oder Statistiken falsch interpretieren und daraus eben die falschen Rückschlüsse ziehen. Und in seinem Buch zeigt er uns 10 Methoden, wie wir das auch im alltäglichen Leben umsetzen können. Also sehr praktisch dann auch. Und es ist ja voll mit Anekdoten aus seinem Leben. Und vielleicht, Vicky, willst du mal eine deiner Lieblingsanekdoten mit uns teilen aus dem Buch?
Ja, sehr gern. Die Anekdote war ziemlich am Anfang, wo er erzählt, wie er eigentlich mit dieser, sage ich mal, ich nenne sie immer ganz gern, mit seiner Mission, mit seiner Arbeit gestartet hat. Also seine Arbeit, ich meine, ich glaube, das haben wir jetzt eh schon ganz gut erklärt, es geht halt wirklich um die Verwendung von Statistiken, um einfach ein realistisches Bild der Welt darzustellen. Und er war an der Uni, es war 1995, soweit ich mich erinnern kann, mit seinen Studierenden und hat wirklich Statistiken von den Vereinten Nationen gemeinsam mit seinen Studierenden angesehen. Und da ging es halt um die Geburtenraten von Frauen, es ging auch um das Thema Kindersterblichkeit. Also es ging um die unterschiedlichsten, natürlich ganz, ganz stark aus dem Gesundheitsbereich, um die unterschiedlichsten Statistiken. Und irgendwann sitzt ein Student da und sagt, ich glaube, es ging um Afrika oder um irgendein Land in Afrika und sagt, ja, aber sie werden ja nie so leben können wie wir. Und diese Geschichte oder einfach dieses Vorurteil, wo er sich dann, er war halt dann natürlich auch sehr getriggert, weil er hat dann natürlich mit sehr vielen Fragen bei dem Studenten halt nachgehakt, ja, wie er das meint, wer ist wir sind sie, ja, wir sind die westliche Welt. Und so sagt er, ja, aber wer ist jetzt die westliche Welt, ist jetzt Mexiko westlich oder nicht und was ist mit Japan? Und er hat halt immer wieder nachgefragt, sehr provokant, um halt wirklich den Studenten ein bisschen auflaufen auch zu lassen. Und ja, und dann wollte der Student halt, ja, es gibt halt die entwickelten Länder und es gibt halt Entwicklungsländer. Und das habe ich dann einfach richtig stark gefunden, weil er einfach gesagt hat, bitte, bitte lasst uns den Begriff Entwicklungsländer abschaffen. Ja, und lasst uns dieses Sie und wir denken, das soll es einfach nicht geben. Wir sind eine Welt und das ist einfach so extrem wichtig, dass wir eine Welt sind. Und das war für mich schon eine sehr, sehr prägende Geschichte, weil das auch ein Thema ist, was mich immer sehr getriggert hat oder mich sehr triggert, immer so diese Unterschiede zu machen und wir und die und hm. Und er ist dann hergegangen und hat die Welt in Einkommensstufen eingeteilt, weil er gesagt hat, das ist einfach statistisch gesehen das Allerbeste, dass man einfach sagt, okay, es gibt einfach Einkommensstufen. Das ist, da geht es ums Pro-Kopf-Einkommen pro Tag. Und da gibt es halt quasi Stufe 1 bis 4. Und in der Stufe 1 sind alle, die zwischen 0,5 bis 2 Dollar am Tag verdienen. Stufe 2, 2 bis 8 Dollar. Stufe 3, 8 bis 32 Dollar. Und Stufe 4, 32 Dollar. Und natürlich, nicht wenig überraschend, sind wir natürlich in der Stufe 4 zu Hause. Das sind die reichsten, ich glaube, 9 oder 10% der Länder, die in der Stufe 4 zu Hause sind. Und viele würden jetzt glauben, ja, ganz, ganz viele sitzen in Stufe 1 und Stufe 2 und das stimmt aber nicht. Ja. Und gerade wenn man auch gewisse Länder zuteilt, dann sind die alle in der Stufe 3 und man ist da sehr überrascht, dass das eigentlich schon, dass diese Länder, dass denen schon so gut geht. Und das ist richtig cool. Und da sind in unseren Köpfen ganz, ganz oft einfach alte Zahlen verankert. Und wir sprechen in dem Fall auch von einem Buch, was aus 2018 ist oder 2017. Genau, und ich finde es irgendwie total spannend, weil ihm wird auch immer vorgeworfen, dass er Optimist ist und die Welt so optimistisch sieht. Und seine Antwort ist dann immer, er ist Possibilist und nicht Optimist. Wie siehst denn du das, Lisa? Was bist denn du davon?
Ja, mir gefällt das Wort Possibilist. Ich habe immer gesagt, ich bin Realistin. Und mit einem leichten Schwank zum Optimismus. Ich finde diesen Punkt so wichtig, den du auch genannt hast mit der Einkommensstufe. Das ist ja von den United Nations und World Global Forum, genau. ist diese Einteilung gemacht worden. Und wenn man das jetzt so hört mit den Zahlen, mit den Einkommen, 1 Dollar, 2 Dollar, 8 Dollar, ist es sehr abstrakt und er schafft es wirklich im Buch, uns die Geschichten von Familien und von Menschen aus diesen Einkommensstufen zu erzählen. Es ist bebildert, wie denn ein Tag aussieht, in welcher Stufe. Und es gibt auch eine Seite vom Gapminder Institut und da haben sie ein Projekt, das nennt sich Dollar Street Project. Und ich empfehle euch wirklich, das anzuschauen. Das ist eine riesengroße Forschung. Und zwar haben sie da über 260 Familien in 50 Länder besucht. Und es wurden 30.000 Fotos gemacht und Kurzclips und Videos, wie sie wirklich leben. Denn ich muss zugeben, für mich, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie jetzt wirklich ein Alltag mit einem Dollar aussieht. Versus ein Alltag mit 8 Dollar pro Tag. Und er meinte vor allem, oder es ist eine Tatsache, dass die Verdoppelung des Einkommens den Lebensstandard dann auch drastisch verändert. Also für eine Familie, die 1 Dollar am Tag verdient, sind 2 Dollar ein Riesenschritt und können das Leben sehr verändern. Sie kommen dann auch in die nächste Stufe. Und genauso geht es einer Familie, die von 8 auf 16 Dollar springt und 32 auf 64. Also diese Verdoppelung ist so wichtig und die hebt da hervor, Und ja, das ist, war wirklich einschneidend. Und auch diese Tatsache, dass wir diesen Gap im Kopf haben, dieses Schwarz oder Weiß, Arm oder Reich, Entwicklungsland versus Entwicklungsländer und immer vergessen, dass der Großteil der Weltbevölkerung, wirklich der absolute Großteil in Stufe 2 und 3 lebt und dass diese Entwicklung auch so weitergeht. Also dass gerade im asiatischen Bereich und in Afrika die Entwicklung geht hin zur Stufe 2 und 3. Und das ist einfach ein Fakt, der ist schon lange so und den sehen wir nicht.
Absolut, absolut. Und jetzt habe ich es auch nochmal nachgeschaut, es sind 9% sind eben auf Stufe 1 und 10% sind eben in der Stufe 4. Und der größte Anteil sitzt tatsächlich in der Stufe 3. Und ja, also da hat sich sehr viel getan in unserer Welt und sie ist sehr viel besser. Und mir fällt da jetzt gerade noch ganz was anderes ein und ich würde jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich letztes Jahr, ich habe einen Vortrag war von Stefan Sagmeister und Ali Maloji und Stefan Sagmeister hat ja sein aktuellstes Projekt, das heißt ja auch Better is Now und der arbeitet dann auch sehr künstlerisch mit Statistiken. Wäre sowieso interessant, ihn da auch mal zu fragen, ob er da aus Quelle das Gapminder-Institut oder Factfulness verwendet hat. Aber ihm geht es auch darum, dass wir einfach die Welt mal so sehen, wie sie ist und dass sie sich einfach wirklich verbessert. Ja? Und das ist richtig, richtig cool. Was sind dir denn nur für Geschichten hängen im Leben, Lisa? Was ist denn deine Story, die dich so ein bisschen getriggert hat vielleicht?
Es gibt zwei, die mich total bewegt haben. Eine ist auch schon eine Weile her, das war beim World Economic Forum in Davos 2017. Und es war ein Panel von Politikern und wirklich Weltspitze. Und Hans Rosling war eben auch dabei und er erzählt von einem europäischen Politiker, der auf der Bühne sagt, dass er eben sich fürchtet davor, dass jetzt China und Indien den CO2-Ausstoß, dass sich der jetzt so erhöht. Und dafür hat er Angst, weil das wird die Welt stark verändern. Und es, in dem gleichen Panel ist eben auch ein indischer jemand von der Regierung, ein hochrangiger Politiker, und der steht dann auf und sagt, dass unsere Situation, unsere aktuelle Klimakrise, die letzten hunderte Jahre von dem Westen geschaffen wurde, sprich von Europa, von Amerika, von den kapitalistischen Nationen. Und dass er das nochmal betonen möchte, dass das nicht Indien und China war. Und man hat ihm angesehen, dass er schon sehr, ja, aufgebracht war über dieses Statement von dem europäischen Politiker. Und dann aber in indischer Manier hat er die Arme vor der Brust verschränkt und hat gesagt, aber wir wollen euch da jetzt, wir verzeihen euch, weil man soll niemanden beschuldigen, rückwirkend für Dinge, die er nicht wusste, was sie auslösen. Und dann hat er noch mit erhobenem Zeigefinger gesagt, und in Zukunft messen wir CO2-Ausstoß pro Einwohner. Und denn das verändert die komplette Weltansicht von CO2-Emissionen. Und das war einfach noch war eine super Geschichte.
Ja, das war echt eine richtig coole Geschichte.
Sehr,
ja,
sehr cool.
Und krass, wenn man sich überlegt, es wurde früher pro Land gemessen.
Also, ja, Wahnsinn, oder?
Da wäre Österreich richtig gut ausgestiegen.
Ja, und einfach auch die Irre, also China versus Schweden oder Österreich, genau. Und eine zweite Geschichte, die mir auch total hängen geblieben ist, ist, wie vor weiblichen Führungskräften in Afrika einen Vortrag gehalten hat. Und er war so leidenschaftlich dabei und einfach diese Message, es wird besser und die Welt wird sich verändern, und diese Vision für Afrika, die er dann im Vortrag geteilt hat, dass in Zukunft auch Highspeed-Züge durch Afrika fahren werden und dann seine Kinder als Touristen nach Afrika kommen werden und das Land in seiner vollen Schönheit erleben dürfen, mit allen Vorzügen von einem quasi entwickelten Land. Und nach dem Vortrag ist dann eine Dame auf ihn zugekommen und hat gesagt, ja, guter Vortrag, aber Vision hat er keine. Und er war dann total erschrocken und gesagt, er keine Vision. Er hat gerade sein ganzes Feuer ausgebreitet vor versammeltem Saal, was denn die Zukunft alles Positives bringen kann. Und sie sagt dann, ihre Vision von Afrika ist, dass ihre Kinder oder ihre Enkelkinder nach Europa reisen und dort mit dem Highspeed-Train Europa erleben. Und sie weiß, das wird lange dauern, viele kleine Schritte, aber das ist ihre Version. Und Er hat dann im Buch seine Reflexion so schön geteilt und einfach diese, wie gesagt, das kommt sehr oft im Buch vor, dass er das mit uns teilt, mit dem Leser, dass er die Welt auch falsch sieht oder dass er einfach auch noch in dieser kolonialen Vergangenheit feststeckt und das einfach seine Fehler mit uns teilt und wir daraus lernen können. Also das fand ich total inspirierend.
Ja, mir fällt da gerade Geschichte von mir selbst ein. Ich unterrichte an der Fachhochschule Digital Transformation und das ist eine Klasse, die ist wirklich super international, von Sri Lanka, Mexiko, Nigeria, USA, Malta, also wirklich super international. Und ich wollte dann eine Case Study machen, wo ich Nigeria ein bisschen integriere und habe mich dann mit der Studentin aus Nigeria unterhalten, dass sie mir halt einfach ein bisschen was erzählt. Und sie hat mir halt dann erzählt, dass sie, wie sie in Nigeria gelebt hat, hat sie in einem Reisebüro gearbeitet in Nigeria. Und ich habe diese Geschichte, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Runde, also ich will da jetzt niemandem irgendwas vorwerfen, ganz und gar nicht, aber ich habe das mal in irgendeiner Runde erzählt und irgendwer meinte dann so, aha, Reisebüro, das ist vielleicht eine andere Art von Reisebüro in Nigeria. Und das war für mich so, echt jetzt? Ich glaube, in Nigeria gibt es auch Menschen, die fahren ganz normal irgendwo hin auf Urlaub. Und allein, dass wir so diese Vorstellung haben, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwas Illegales oder die wollen flüchten aus Nigeria und machen nicht einfach nur Urlaub, ist schon wieder so krass, ja, wo wir wirklich so, so stark mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Die hat einfach in einem ganz normalen Reisebüro gearbeitet. Das ist vielleicht nicht so digitalisiert oder es ist vielleicht nicht so weit entwickelt, wie es jetzt aktuell vielleicht in Europa der Standard ist, aber das ist ein ganz normales Reisebüro. Und das habe ich dann irgendwie auch wieder so krass gefunden. Und generell finde ich es dann auch total spannend, dass er ja das auch dann ein bisschen aufklärt, so warum ist das? Und Gott sei Dank macht er das relativ am Anfang, weil man fragt sich die ganze Zeit, warum denken wir so schlecht über die Welt? Was kann denn das sein? Und er klärt das dann auf, es sind natürlich einerseits Medien, aber ganz, ganz stark sagt er, ist es natürlich, jetzt holen wir natürlich wieder ganz, ganz aus, aber ich finde das extrem wichtig, es ist einfach dieser Negativ-Bias, den wir in unseren Köpfen tragen, der in Wirklichkeit aus Urzeiten kommt und einfach ein menschlicher Instinkt ist, dass wir natürlich von den negativen Sachen viel stärker angesprochen werden. Und mir fällt da jetzt auch noch eine Geschichte ein, die er beschrieben hat, und zwar in Schweden. Gab es, ich glaube, es war in, beide Sachen waren in Nordschweden, und zwar war das am gleichen Tag, hat ein Mann seine Frau getötet. Also Femizid, das Thema ist ja ohnehin auch sehr, sehr groß in Österreich. Und an dem gleichen Tag ist ein Mann in Nordschweden von einem Bären getötet worden. Also dass ein Mann von einem Bär getötet wird, ist so, ich glaube, passiert alle 100 Jahre in Schweden. Und das war halt überall in den Medien. Und es gab ganz, ganz viele Artikel dazu. Und der Frauenmord, der wurde nicht einmal annähernd erwähnt. Und das, obwohl, ich weiß jetzt diese Zahlen nicht mehr auswendig, ich sage jetzt irgendwas, 400 Frauen jährlich, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht weißt es du nochmal, Lisa, müssen wir sonst vielleicht nochmal kurz nachsehen, das einfach so, so viel häufiger stattfindet. Und gegen diesen Todesfall könnte man ja wirklich etwas tun mit, bessere Aufklärung, bessere Bildung, was auch immer die Maßnahmen dazu sind. Und das kennzeichnet halt ganz, ganz stark natürlich auch, wie unsere Medien arbeiten und wie stark das halt dann auch unser Weltbild beeinflusst. Weil es ist beides natürlich Fakt und ich möchte jetzt bitte den Medien nicht unterstellen, dass sie keine Fakten berichten. Aber es geht immer natürlich auch darum, wie werden diese Fakten dann auch dargestellt, wie werden sie interpretiert. Das ist genauso wie das Thema Statistik, ja, wo wir jetzt vorhin gesagt haben, naja, man kann natürlich auch den CO2-Ausstoß pro Land sich anschauen, aber halt dann auch pro Kopf pro Land. Und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Und das finde ich halt auch nochmal richtig, richtig cool, dass er da halt viele Dinge halt auch aufklärt, wie man halt auch mit Statistiken umgeht. Ja, und er hat sogar mich total abgeholt, obwohl ich jetzt nicht der Zahlen-Junkie von uns zwar bin. Aber weil du ja so ein bisschen die Statistik-Queen bist, gibt es vielleicht noch ein, zwei Statistiken, die dir hängen geblieben sind, Lisa?
Ja, auf jeden Fall. Er sagt auch, ich glaube, ein wichtiges Learning, was ich mir mitgenommen habe, ist, dass man nie eine Zahl isoliert betrachten darf. Man sollte immer im Vergleich das Ganze sehen. Das können wir gleich mal austesten, wenn man sagt, die extreme Armut aktuell, sprich das ist die Einkommensstufe 1 mit den 0,5 bis 2 Dollar pro Tag, ist aktuell auf 9,2%. 9,2% der globalen Weltbevölkerung leben in extremer Armut. Das ist viel, das ist sehr viel, wenn man sich das einfach mal isoliert anschaut oder mal wirken lässt. Wenn man jetzt ein bisschen das Ganze vergleicht, diese Zahl, und zurückgeht in der Geschichte, waren es im 18. Jahrhundert 85% der Weltbevölkerung. 1966 waren es 50% der Weltbevölkerung.
Das ist krass.
Und 50%. Heute sind wir bei 9,2%. Also Wahnsinn, wahnsinnig, eine super Entwicklung, eine wirklich, wirklich großartige Entwicklung, auf die wir stolz sein können als Menschheit. Und
absolut.
Es ist einfach Fakt, dass wir die positiven Dinge suchen müssen. Die werden uns nicht auf dem Silbertablett präsentiert, nicht auf ORF.at oder sonst wo. Sie passieren aber und sie passieren überall. Und im Zuge des Buches, es hat mich auch inspiriert, ein bisschen reinzuschauen wieder bei United Nations und World Economic Forum. Und da gibt es ein monatliches Briefing. Das ist ein kurzes PDF oder man kann sich das auch im Blog anschauen, alles gratis zugänglich. Und da bekommt man dann einmal im Monat so ein Update, wie es denn der Welt gerade geht. Und auch ein Tipp von mir für meine Daten-Junkie-Kollegen da draußen oder Kolleginnen. eine tolle Ressource, um einfach die Wahrheit zu sehen. Vicky, wie schaut es bei dir aus? Hast du noch eine Lieblingsstatistik, die du teilen möchtest?
Ich glaube, es ist mehr ein... Ja, vielleicht, nein, ich möchte vielleicht nur mal ganz kurz eingehen auf die UNO, auf die Vereinten Nationen, weil... Mal abgesehen davon, dass es ein Kindheitstrauma von mir war, mal für die UNO zu arbeiten.
Traum oder Trauma?
Nein, Traum. Das war definitiv ein Traum von mir. Also ich habe jetzt immer sehr, sehr cool gefunden, für die UNO zu arbeiten. Ist natürlich alles nicht so einfach. Und ich sage jetzt natürlich nicht, dass ich diesen Traum aufgegeben habe, aber ich finde einfach die Tatsache, dass es die UNO gibt, und es ist auch etwas, was er immer wieder betont oder was auch das Gapminder-Institut schon sagt, dass die Menschheit quasi auf der Welt auch die UNO geschaffen hat, ist schon einfach eine riesige Errungenschaft. Ja. Auch wenn die jetzt aktuell natürlich auch nicht super gut in den Medien sind, ja, also muss man auch wieder in Relation setzen. Klar, da arbeiten viele Menschen und es gibt immer dann einen Prozentteil, der vielleicht dann irgendwo mal wieder schlechter dargestellt wird. Aber ich finde es einfach, das ist wirklich einfach extrem wichtig. Und die Daten, die sie darlegen, sind auch extrem wichtig. Und mir fällt da jetzt einfach nur das Thema ein mit der Geburtenrate. Und zwar, dass diese, also er spricht extrem viel über die Geburtenrate von den Frauen und wie sich das verändert hat. Und dass zum Beispiel, ja, das ist was mir total hängen geblieben ist, in Bangladesch kriegen Frauen durchschnittlich 2 Kinder. Ja, ich glaube, wenn man da jetzt auch wieder eine ABC-Frage stellen würde, würde jeder sagen, und man würde jetzt irgendwie 2, 3 oder 5 sagen, würden die meisten bei 3 oder 5 landen und nicht bei 2. Und dass sich halt viele Länder, dass die Geburtenrate oder natürlich dann auch die Kindersterblichkeitsrate natürlich auch mit dem Wohlstand von einem Land sehr stark zu tun hat. Und was ich dann so krass gefunden habe, er hat dann erzählt, weil er ja auch mit Melinda und Bill Gates viel gearbeitet hat, die haben ja, also die arbeiten ja auch in ganz, ganz vielen Ländern weltweit, um Krankheiten abzuschaffen oder halt einfach zu bekämpfen in den unterschiedlichsten Ländern. Und den beiden wurde vorgeworfen, dass sie diesen Ländern helfen, ja, dass mehr oder weniger Kinder sterben und dass dadurch in diesen Ländern ja noch viel mehr Menschen kommen und sie dazu beitragen würden, dass halt dann in diesen Ländern Überbevölkerung herrscht. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall, dass wenn man dazu beiträgt, dass Krankheiten behandelt werden, dass mehr Kinder überleben, dass mehr Aufklärung auch stattfindet, ja, mehr Bildung stattfindet, dass auch Frauen ausgebildet werden, dass sie auch wissen, wie man verhütet und so weiter, dass das nicht zu einer Überbevölkerung führt. Weil die Gründe, warum diese Menschen auch viele Kinder bekommen, ist, weil sie die Kinder auch brauchen für ihre eigene Lebenserhaltung. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, die er dann auch noch auflistet. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was sehr, sehr wichtig ist, dass halt diese Angst vor der Überbevölkerung, wenn sich Länder entwickeln, dass das einfach ja nicht Fakt ist.
Genau der gegenläufige Trend ist Fakt.
Genau.
Also es 1965 haben Frauen im Durchschnitt 5 Kinder bekommen, jetzt sind es 2,5 und es wird immer weniger.
Genau.
Und ich glaube, keine richtig. Mutter und kein Vater auf dieser Welt will 6 Kinder und es überleben nur 2 davon. Wenn man die Wahl hat, man hat 2 Kinder, schickt sie zur Uni oder bezahlt eine Ausbildung, schaut, dass es ihnen gut geht, dass sie gut genährt sind, dass sie glücklich sind. Jede Familie wird sich für das zweite Szenario entscheiden.
Absolut, absolut.
Jetzt dürfen wir nicht mal mehr verraten, Vicky, weil sonst lesen unsere Hörerinnen und Hörer ja das Buch nicht mehr. Auch wenn wir so begeistert sind vom Buch und sicher noch ewig lang weiterreden könnten. Ich bin auf jeden Fall, ich oute mich, ich bin voller Hans Rosling Groupie und finde Gapminder wirklich genial.
Ja, absolut, absolut. Bin ich 100% bei dir. Und wie gesagt, er konnte auch mich mit allen Geschichten und Zahlen und Statistiken und Charts komplett überzeugen. Definitiv. Ich möchte gerne noch ein Zitat aus dem Buch vorlesen, weil es auch so ein bisschen auf das Thema reinspielt, auch von der letzten Folge. Und zwar hat er geschrieben, das lese ich jetzt wirklich 1:1 vor, die Menschen in Nordamerika und Europa müssen begreifen, dass der größte Teil der Weltbevölkerung in Asien lebt. Was das wirtschaftliche Gewicht angeht, werden wir in Anführungsstrichen schon bald die 20% sein, nicht die 80%. Und das hat einfach ganz, ganz stark, wir wissen es alle, mit Veränderung der Weltmärkte zu tun, dass da einfach viele, viele Länder nicht nur in der Stufe 3, sondern auch eben in die Stufe 4 kommen. Ja, also das Bevölkerungswachstum ist dort normal. Da ist einfach die Bevölkerungsanzahl per se schon sehr viel höher. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht wertschätzen können, dass sich die ganze Welt im Idealfall Richtung Stufe 3 und 4 entwickelt. Und wie schön das nicht ist, ja. Vielleicht kann man dann natürlich wieder andere Stufen, aber dass eben diese extreme Armut mehr und mehr abgeschafft wird, dass der Wohlstand in ganz, ganz vielen Ländern Einzug findet. Und ich finde, dass wir das halt so viel mehr wertschätzen sollten. Und das, finde ich, ist immer so der erste Ding, als wie dass wir ja, Panik haben, dass wir, ja, dass es mit uns komplett bergab geht. Weil klar, natürlich gewisse volkswirtschaftliche Theorien besagen dann, okay, wenn die Wachstum haben und wir nicht Wachstum haben, ja, ich beschreibe das jetzt bewusst so überzeichnet,
Achtung,
wird der Kapitalmarkt sich ändern.
Ja,
wird sich der Kapitalmarkt halt in diese Richtung entwickeln und so weiter und so fort. Und genau, Also wir sind eine Welt, bitte lasst uns einfach alles gemeinsam schaffen und gemeinsam schauen, dass es keine krasse Armut mehr gibt und dass wir da alle zusammenhelfen. Und das ist natürlich jetzt gerade super, super idyllisch von mir beschrieben und vielleicht natürlich auch naiv, aber ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass wir da auch sehen, dass wir aktuell die Welt nicht real sehen, ja, weil wir einfach ein verfälschtes Bild haben mit den Vorurteilen, mit denen wir tagtäglich uns umgeben. Und wenn wir die Welt jetzt schon nicht halt richtig sehen, ja, also faktisch richtig sehen, dann ist natürlich logisch, dass wir die Zukunft ja auch nicht positiv sehen können. So, also das, glaube ich, ist so ein bisschen also auch die Überleitung in Richtung Zukunftsperspektive, wie wichtig das ist. Und da wollte ich jetzt einfach Dino, Lisa, fragen, was glaubst du denn tatsächlich, dass wir tun können, jetzt für uns im Alltag, dass wir dieses Factfulness auch anwenden in der Praxis?
Ja, natürlich zuerst mal das Buch lesen, darüber sprechen, mit Freunden, mit Familie, genauso wie du das jetzt auch schon gemacht hast. Das Buch hat dich begleitet und ich muss sagen, ich lese jetzt schon die Nachrichten anders und man muss sich das einfach auch immer wieder vor Augen führen, dass wir natürlich gelenkt werden, dass wir getriggert werden und das Briefing der United Nations World Economics Forum, also das ist natürlich auch etwas, Wissen aneignen, nicht blind durch die Welt laufen, das ist immer das Allerbeste und ja, einfach, wir wissen es jetzt. Es ist besser und das Wichtigste für die Welt ist sowieso der schönste Trend laut Hans Rosling ist der verbreitete Frieden, dass wir mehr Frieden auf der Welt haben. Und der Friede ist auch die Basis für alles, für Weiterentwicklung, für alles, was wir schaffen wollen, um die Klimakrise zu lösen, um uns eine bessere Zukunft zu bauen, zu schaffen. Gemeinsam ist das der wichtigste Bestandteil, der wichtigste Baustein. Und den gilt es natürlich zu beschützen. Das ist auch noch ein wichtiges Zitat, ein sehr, sehr wichtiges. Und Leben in den Alltag integrieren und sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, durchatmen und dann die Zahlen nochmal gegenkontrollieren, nochmal googeln oder nochmal beim Gapminder vorbeischauen und wirklich, wirklich schauen, ob das stimmt und sich nicht von einer Zahl sein ganzes Weltbild vielleicht verändern zu lassen oder sich nicht zu sehr manipulieren zu lassen. Und da hilft dieses Buch wirklich extrem.
Absolut, absolut. Also wie auch immer man es anstellt, das in den Alltag mit einfließen zu lassen, sollte man das definitiv tun. Ich wurde die Woche auch noch mit ein, zwei Geschichten konfrontiert, wo es halt um so Newsmeldungen jetzt aus Salzburg geht, wo so Messerstecherei im Lenapark und so weiter. Und ja, tragisch finde ich auch nicht cool, aber ich glaube, dass es da einfach wichtig ist zu überlegen, ist die Kriminalitätsrate faktisch wirklich gestiegen oder ist sie nicht gesunken über die letzten Jahre? Und das sind einfach so Dinge, glaube ich, wo man wirklich im Alltag vielleicht den Blick ein bisschen ändern kann oder vielleicht einmal gewisse Zahlen noch recherchieren.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest dir viele spannende Facts über die Zukunft mitnehmen. In der kommenden 2x3 macht 4 Folge dreht sich alles um das Thema Medien und wie sie unsere Zukunftsperspektiven beeinflussen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, denk daran. Wir machen uns die Welt wieder, wie sie uns allen gefällt.
Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
Ciao.